Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge zur Kurier-Ausgabe von Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions und ehemaliger Wirtschaftsdelegierter von SubChina, tauchen wir ein in die Jinzhou-Regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie.
Hallo und grüß euch. Wir freuen uns, dass ihr bei unserer Podcast-Serie zu Korea dabei seid. Heute sprechen wir über die Geschäftskultur. In dieser Folge haben wir mit Philipp und Ara zwei wahre Korea-Kenner aus dem Außenwirtschaftscenter Seoul dabei. Philipp ist der stellvertretende Wirtschaftsdelegierte vor Ort und Ara ist seit 9 Jahren als Marketing-Officerin für die Branchen Startups, Scale-Ups, Mode und Design zuständig.
Das Team vom AC Seoul besteht insgesamt aus 7 Koreanerinnen und Koreanern und 2 Österreichern. Und somit können sie euch behilflich sein bei Übersetzungen, kulturellen Belangen oder allgemeinen Beratung. Und kennen dadurch natürlich auch die Do's and Don'ts of Doing Business in Südkorea. Umso mehr freut es uns, dass Ara und Philipp sich die Zeit nehmen und mit uns ihre Erfahrungen zu der Korean Business Culture teilen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Ara, hallo Philipp, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir haben heute 2 besondere Gäste und darf ich dich bitten, Ara, dass du dich kurz selber vorstellst.
Grüß euch Karina, Fabian und Philipp, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Ara Chu. Ich bin Marketing Officerin beim österreichischen Außenwirtschaftscenter Seoul. Seit 9 Jahren bin ich im Team. Davor habe ich in Deutschland Linguistik und Japanologie mit VWL studiert. Dann im Anschluss Dolmetschen und Übersetzen mit Kombination Deutsch und Koreanisch studiert. Bei uns bin ich für Mode und Design zuständig, aber auch betreue Startups. Für die Kommunikation mit Startups, VCs und Accelerators sind Philipp und ich hauptsächlich zuständig.
Ja, super. Das ist schon mal ein toller Input.
Ja.
Heute sprechen wir ja über die sehr komplexe Business Culture oder generell die Kultur in Südkorea, was Startups vermeiden sollen, auf gar keinen Fall eben tun sollen. Und vielleicht können Sie uns da einen Einblick geben, was man eben beachten soll, wenn man nach Südkorea internationalisieren soll oder will.
In Korea sind konfuzianistische Werte wie Respekt vor Senioren, Hierarchie einer Gruppe, immer noch von Bedeutung. Auch wenn man hier erwähnen muss, es hat sich in den letzten 10, 20 Jahren viel geändert. Früher galten die sogenannten 5 Beziehungen des Konfuzianismus. Diese sind Vater, Sohn, Herrscher, Untertan, Ehemann, Ehefrau, älterer Bruder, jüngerer Bruder, Freund, Freund. Also die teils nicht mehr aktuell sind, zum Beispiel die Beziehung zwischen Ehemann, Ehefrau, diese hierarchische Beziehung gilt nicht mehr. Aber um die gesellschaftliche Struktur zu verstehen, wollte ich dies auch mal erwähnen. Von der 2. Herrscher-Untertan-Beziehung geht die Beziehung zwischen dem Chef und dem Angestellten hervor. Und Koreaner achten besonders auf die Laune des Gegenübers, unter Freunden auch, aber dem Vorgesetzten oder Eltern oder Senioren einer Gruppe besonders.
Okay, das ist super spannend. Das heißt, für unsere Startups, wenn man da gleich in ein praktisches Beispiel gehen könnte, fallen mir da gleich 2 ein. Das eine ist natürlich, wenn man dann einmal eine Firma gründet in Korea, muss man da natürlich sehr, sehr stark darauf achten, auf diese Traditionen, die immer noch gelebt werden. Auf der anderen Seite, wie ist das in der Kommunikation, du hast jetzt gesprochen, dass die Laune sehr, sehr wichtig ist oder dass man darauf achtet. Das heißt, kann man sich das vorstellen, ähnlich wie in China mit Gesichtsverlust, dass man nicht zu laut wird in den Verhandlungen oder aus eurer praktischen Erfahrung, wie sieht das aus?
Genauso ähnlich. Immer, wenn man etwas übergeben muss, dann mit zwei Händen sowieso oder immer mit einem leichten Nicken. Also man beachtet einfach, höflich zu bleiben. Das schadet nicht.
Das ist eine sehr starke Höflichkeit seinem Gegenüber, wie es die Ara schon gesagt hat. Du hast es auch schon erwähnt, Fabian, das ist auch wie in China, man wird nicht zu laut, man sollte nicht zu laut sein. Ja, also es wird auf dieses Respektvolle sehr viel Wert gelegt. Dazu gehört natürlich auch, dass man zu seinen Meetings pünktlich erscheint, dass man gut vorbereitet erscheint und so seinem Geschäftspartner einfach immer versucht, den nötigen Respekt sogar richtig demonstrativ dazu.
Und wenn man jetzt so quasi als Startup dann in Südkorea ist, wird das auch von einem erwartet? Weil oft ist es ja so, dass wenn man so quasi ausländisch ist, nicht ganz so starke Regeln gelten. Also weil Korea, wir haben es schon gehört, die Rollen sind ja sehr strikt verteilt, also auch was Teamhierarchie und so weiter angeht. Also wie ist das, wenn ich vom Ausland komme?
Also für Ausländer gelten die Regeln natürlich auch. Es wird nicht so genau gemessen dann wie bei den Koreanern unter sich dann. Also es wird dann schon, wenn ein kleinerer Ausrutscher passiert oder sonst irgendwas, dann wird es natürlich schon akzeptiert. Also es ist dann das Maß nicht so hoch wie bei den Koreanern selber, aber trotzdem gilt es eigentlich, dass man auch als internationales oder ausländisches Unternehmen darauf achtet, dass man die Grundformen des geschäftlichen Dialogs, diesen Rahmen da einhält. Aber wie gesagt, mit weniger Strenge als eigentlich bei den Koreanern unter sich.
Ich stimme zu, denn bei den Ausländern ist die Regel nicht zu streng, aber wenn man drauf achtet, kommt das natürlich gut an. Man versteht etwas über die Kultur, über die Gesellschaft, daher kann das nur gut ankommen.
Jetzt finde ich es sehr spannend, dass Korea doch noch sehr viel Traditionalität hat, aber eben gleichzeitig auch sehr modern wirkt, also vor allem wenn wir über K-Pop sprechen oder die ganze Beauty-Industrie. Wie seht ihr das? Ist das nicht ein Mix, also der sehr kontrovers ist?
Ja, also in Korea ist es schon so, dass eigentlich Traditionalität und Moderne etwas aufeinander clashen. Also wenn man jetzt hier in Seoul ankommt, man schaut sich um, am Flughafen fahren schon die Roboter herum, mit denen man sich unterhalten kann und nach dem Weg fragen kann. Wenn man nach Seoul reinfährt, wie hier alles technisiert ist. Also Korea ist ja bekannt als Technologiegigant und als moderner Technologiegigant. Und andererseits hat man dann natürlich diese traditionellen, diese älteren Gesellschaftsstrukturen, diese Verhaltensweisen. Das sind schon Eigenschaften des Landes, die hier etwas aufeinandertreffen und natürlich für Herausforderungen sorgen, kann man sagen. Ja.
Ja, Ara, kannst du uns vielleicht noch erklären, was die koreanische Welle bedeutet? Ja,
der Begriff Hallyu ist auch unter dem Begriff koreanische Welle bekannt, bezeichnet die Popularität der koreanischen Kultur, insbesondere Unterhaltungskultur in Asien und mittlerweile auch anderen Teilen der Welt. Begonnen hat die koreanische Welle so Mitte der 90er Jahre. Der Anlass war der Abschluss einer diplomatischen Beziehung zwischen China und Korea. Und seitdem gewannen die koreanischen TV-Serien, Filme und Popmusik bei Chinesen, aber auch dann später in Japan zunehmend an Beliebtheit. Das nennt man als Hallyu 1.0, Anfang der 90er Jahre bis zum Anfang 2000. Und in Japan war eine Serie namens Winter Sonata gewann enorme Popularität und das war wirklich in aller Munde. Ich war da in Deutschland ich wurde von den japanischen Kommilitonen oft gefragt, ob ich diese kenne und ob wir die Serie gemeinsam anschauen wollen. Ja, und die Hallyu 2.0 war, als der K-Pop begann, den asiatischen Markt zu erobern. Und von Hallyu 3.0 spricht man, seit die K-Pop-Bühne von Asien nach Europa und Amerika wechselte. Und man spricht, jetzt ist quasi der Übergang zu Hallyu 4.0. Und das Kriterium dabei ist, die koreanischen Contents spielen eine wichtige Rolle, um Kapital zu bewegen. Und ich glaube, einige von euch erinnert euch an den diesjährigen Oscar-Gewinner Parasite. Mhm. Ja, und der Film setzt etwa den Impuls für den Start von Hallyu 4.0. Und das ist auch ganz interessant. Die Wertschöpfung durch Hallyu beläuft sich circa auf 48,1 Milliarden US-Dollar. Und das ist circa dreifach mehr von der Pyeongchang-Olympiade entspricht.
Das ist, oh wow. Ja, okay.
Das ist so maybe, no? Und hier muss man erwähnen, dass ein Chaebol, ein Konzern CJ-Gruppe, eine wichtige Rolle spielt. Diese Gruppe ist aktiv im Bereich Contents und Marketing, Medien und Film. Und Parasite kam gerade aus diesem Studio.
Mhm. Okay. Ja, Parasite habe ich auch gesehen, ein sehr schräger Film, aber doch, ja, sehr interessant. Damit schaust du auch in Korea.
Ich bin da jetzt nicht der Experte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann mich noch sehr gut an den Gangnam-Style erinnern.
Ja, stimmt.
Das wäre dann, das wär dann 3.0 gewesen, oder?
Genau, ja.
Genau.
Wo es dann Richtung Westen gegangen ist, nach Europa.
Genau.
War ja nicht nur ein One-Hit-Wonder, sondern wirklich, hat doch wirklich ein paar Sommer auch geprägt, die europäische Jugend. Und nicht nur die Jugend natürlich.
Ich glaube, zeitweise die höchsten Klickzahlen auf YouTube, also sehr bekannt.
Mhm. Mhm. Spannend. Also jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über Hallyu, Konfuzianismus, Traditionalität versus Moderne. Vielleicht gehen wir als nächsten Schritt dann eine Ebene tiefer rein in die Business Culture. Könnt ihr uns einen Vergleich geben? Wie ist die Business Culture im Vergleich zu Österreich? Was sind die Ähnlichkeiten, was sind die fundamentalen Unterschiede?
Also, ich meine, im Grunde genommen, wenn man sich anschaut, haben eigentlich die Business-Kulturen miteinander schon, also sind sie sich sehr ähnlich, ja. Aber es gibt doch einige Unterschiede, die da beachtet werden müssen, die vor allem die Kommunikation betrifft, die Vertrauensbildung etc. betrifft. Und das sind jetzt auch Punkte, Ara, auf die wirst du etwas eingehen, wo du diese Unterschiede, die da beachtet werden müssen, natürlich auch näher erklärst.
Ja, klar. Für Koreaner sind persönliche Beziehungen sehr wichtig, je nachdem, welche Elementary School, Middle School, High School und Universität einer besucht hat oder bei Männern sogar, in welcher Militäreinheit gedient hat, entsteht dadurch eine Beziehung, quasi ein Gemeinschaftsgefühl. Und so entstandene Beziehungen sind auf Dauer angelegt und helfen teils auch sogar bei der Karriere.
Also das heißt, Relationship Building ist ähnlich wichtig wie in China. Also wir haben es auch bei unserem Podcast, bei den Folgen davor immer gehört, zum Thema Mainland China ist es wirklich sehr wichtig. Und Ähnliches, glaube ich, gilt auch für Korea. Also wenn man jetzt ein österreichisches Startup ist, kann man nicht einmal nach Korea fahren und glauben, es ist jetzt erledigt, sondern es ist auch ein ständiges Wiedersehen, Wiederkommen, Beziehungsaufbau ist extrem wichtig. Mhm. Ja, das glaube ich, ist aus unserer Erfahrung auch hervorgegangen.
Ja, und das ist natürlich super spannend, weil die österreichischen Startups natürlich schon mit einem Handicap starten, in Korea. Nicht? Wenn man sagt, man hat da schon durch Schulkontakte, Universitätskontakte, Militärkontakte, die sehr stark gepflegt werden, dann muss man das natürlich schon auch als österreichisches Unternehmen sich überlegen, okay, wie kann ich meine Netzwerke aufbauen? Ja, und das ist durch so einen Fakt natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das in Beziehung setzt zu dem, was man erreichen will vor Ort. Oder halt dann, und über das sprechen wir vielleicht auch dann noch ein bisschen, wie man dann natürlich auch mit lokalen Partnern arbeitet.
Genau. Das ist richtig. Also du hast es richtig gesagt, dass man hier natürlich schon starke Netzwerkfaktoren vorfindet und da dann den Anschluss zu finden, ist dann natürlich vor allem anfangs etwas schwer, aber es ist nicht unmöglich. Ich meine, man kann, wenn man mit Koreanern gemeinsame Interessen teilt, ist das super. Also das kann jetzt sein von der klassischen Musik bis zum Golfspielen, wo halt auch Möglichkeiten gefunden werden können, wie man da miteinander zusammenwächst und auch hier sozusagen eine Netzwerkbasis mit einem Koreaner findet. Das ist möglich und sogar sehr gut möglich.
Mhm. Philipp, kannst du aus deiner Erfahrung reden? Ich glaube jetzt nicht, dass du, also wir kennen uns ja gut, ich glaube jetzt nicht, dass du der Golfer bist, klassische Musik, das traue ich dazu. wie hast es du gemacht? Du bist jetzt ein Jahr in Seoul.
Ja.
Wie war deine Herangehensweise? Natürlich, du hattest den Status natürlich, der dir schon viele Toren öffnete, aber nicht nur. Nicht? Das ist ja nur Teil deiner und meiner früheren Arbeit, dass wir diesen Status nutzen, sondern auch selbst die Netzwerke aufbauen. Was sind so Tipps oder was sind so Kniffe, die du weitergeben könntest an die Startups?
Also für mich, dieses eine Jahr, dass ich hier bin, war besonders dadurch geprägt, dass ich einfach versucht habe, so viele Leute wie möglich kennenzulernen. Das war mal mein erstes Ziel. Und da dienen natürlich schon auch immer wieder branchenrelevante Events, die man dann besucht und da auch versucht, so viele Leute wie möglich kennenzulernen. Ich war in meiner Herangehensweise eigentlich dann auch sehr direkt. Also das bedeutet, dass ich auf Leute zugegangen bin, sehr direkt und mich mit ihnen unterhalten habe und einfach einmal geschaut habe, okay, was macht's denn hier eigentlich, beziehungsweise was ist euer, habt ihr einen Anknüpfungspunkt sozusagen mit Europa? Und da ist man dann halt ins Gespräch gekommen. Natürlich, ich muss sagen, das war die erste Hälfte des Jahres. Die zweite Hälfte des Jahres wurde natürlich durch Corona sehr schwierig, weil es ist ein Großteil dieser Events, wo man doch sehr gut netzwerken konnte, dann eigentlich abgesagt worden. Und das macht's dann schwierig. Was ich auch gemacht habe, da war die Ara auch dabei. Wir haben anfangs des Jahres, also bevor dieser ganze Spuk losging, haben wir vor allem in Gangnam drüben noch ein paar Accelerators getroffen. Das war sehr gut. Also mit denen hat man, da sind wir einfach aufgetaucht, E-Mail geschrieben, gefragt, ob wir vorbeikommen dürfen und was unser Interesse ist. Und dann hat man uns auch eigentlich sehr gleich mal empfangen und hat uns alles gezeigt. Und die haben dann eigentlich interessanterweise aber sehr große Freude gehabt, dass wir aufgetaucht sind. Und was wir auch immer wieder gehört haben, es sprechen uns so wenige aus Europa an. Also sprich, es gibt wenige, die es so machen wie ihr, dass sie einfach sagen, können wir auf einen Café vorbeikommen. Und das hat denen allerdings interessanterweise sehr gut gefallen. Also direkte Kontaktaufnahme und Interesse zeigen an der Tätigkeit und am Austausch hat uns und hat mich eigentlich relativ weit gebracht da.
Darf ich da ganz kurz einhacken? Weil
natürlich,
Philipp, ja, da Philipp aus Österreich kommt, das ist auch ein Plus, großes Plus, weil Österreich hat ein gutes Image für Koreaner, ein positives Image, weil die österreichische Kultur, Kunst und Musik ist sehr beliebt in Korea und Österreich ist auch als touristische Destination eines der beliebtesten Länder der Welt. Und allein die Herkunft, ja, das kommt auch gut an, oder Philipp?
Ja, also Österreich ist ein guter Selling Point, würde ich sagen. Das ist okay, damit schafft man schon Interesse.
Und das gilt natürlich auch für die österreichischen Startups, ne?
Genau.
Ja, das sollten das in dem Pitch natürlich auch drinnen haben.
Definitiv. Ja.
Genau. Kann ich ganz kurz einhaken? Also wenn ein österreichisches Startup jetzt zum Beispiel in China einem Accelerator schreibt, dann gibt es da wahrscheinlich ein paar Sprachbarrieren jetzt aus chinesischer Sicht. Gerade die sehr staatsgetriebenen Accelerator-Programme, die aber auch sehr gut sein können, oder von größeren Staatsunternehmen oder auch größeren Privatunternehmen. Wie ist das in Korea, wenn da jetzt ein Startup denkt, super, da habe ich was im Internet gefunden, die Erstanschrift in englischer Sprache, Problem oder Chance?
Ich muss sagen, das ist sehr generationsabhängig und sektorabhängig. Gerade im Bereich Startups, VCs, Accelerators gibt es viele Leute, die Auslandserfahrungen haben und daher Englisch beherrschen. Aber andere kleinere und mittlere Firmen eher nicht wirklich so. Daher dann in diesem Fall bei mündlichen Verhandlungen mit einem Übersetzer oder schriftlich Verkehr dann per E-Mail, ja, genau, versuchen als ein Telefonat.
Mhm. Ja, also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass viele Koreanerinnen und Koreaner Englisch können, also lesen, aber sie wollen halt nicht mit dir sprechen auf Englisch. Oder das ist halt manchmal schwer, ist deswegen vielleicht am Anfang eine E-Mail schreiben. Und es kommt schon was zurück. Also das
Am Anfang trauen sie sich nicht, ne? Auch wenn sie gutes Englisch sprechen, ne?
Ja.
Genau.
Es ist eine gewisse Hemmschwelle am Anfang dabei, obwohl sie eigentlich sehr, sehr gutes Englisch sprechen. Also ich muss ja wirklich sagen, zum Teil sehr akzentfreies Englisch. Aber ja, der Anfang ist dann schwer, ja.
Genau. Da sind wir so ein bisschen in dem Erstkontakt-Folgekontakt-Thema drinnen. Mhm. Vielleicht, Philipp, kannst du uns da noch ein bisschen darüber berichten. Die Außenwirtschaft unterstützt ja da auch sehr stark mit Erstkontakten. Aber vielleicht können wir auch noch diese Thematik ein bisschen genauer beleuchten. Wie wichtig, wie macht man den besten Erstkontakt? Wie wichtig sind Folgekontakte? Wie baut man diese Beziehung auf?
Gut, der Erstkontakt, es kann ja sein, dass sich ein österreichisches Unternehmen oder ein Startup identifiziert jemanden in Korea, mit dem es in Austausch treten möchte, ja. Und ich baue jetzt das einfach mal von der Basis aus auf. Und man möchte sich zuerst einmal, ohne dass man Kontakt aufnimmt, das Unternehmen kennenlernen. Da kann man natürlich in Korea auf das Unternehmensregister zurückgreifen. Das ist vorhanden, aber es ist nicht sehr aussagekräftig. Deswegen wir am Außenwirtschaftscenter, wir greifen hier auf andere Mittel zurück. Wir haben da einige Unterstützungstools, wie wir mehr über dieses Unternehmen herausfinden können. Und dann in weiterer Folge haben wir natürlich die Möglichkeit, dass man sich mit uns in Verbindung setzen kann und wir einfach mal für das Startup da anrufen und vielleicht auch die richtige Kontaktperson herausfinden, weil dann wird sich für uns auch gleich zeigen, spricht dort jemand Englisch oder sind da nur koreanisch sprechende Personen. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil man kann den Erstkontakt auch selber durchführen und ein englisches E-Mail schreiben, bloß besteht dann halt auch die Gefahr, dass auf dieses E-Mail dann keine Antwort kommt, einfach weil in dem Unternehmen die Leute nur Koreanisch sprechen. Mhm. Und da sind wir auch natürlich mit unserem Team hier, um zu unterstützen. Wir haben ja koreanisch sprechende Mitarbeiter bei uns, die dann den Kontakt aufnehmen, sei es telefonisch oder per E-Mail, und dann einfach den Wünschen des Startups entsprechend auch eruieren, wie sieht es aus, kann das was werden und sind die überhaupt interessiert. Nur noch vielleicht ein Punkt zum Erstkontakt. Sollte für den Erstkontakt das E-Mail gewählt werden als Medium, dann empfehle ich auf jeden Fall, dass eine E-Mail-Adresse mit Firmenaccount genutzt wird, also nicht irgendwie mit @gmail.com am Schluss, weil das vermittelt dem koreanischen Unternehmen bereits Professionalität, weil man hier darauf achtet, dass man mit seinem Firmen-Domain auftritt.
Ja, ich glaube, das ist bei uns auch.
Ja, das ist ein spannender Unterschied zu China, nicht? In China kriegt man ja oft 15 Zahlen @123.cn.
Ja,
genau.
Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das herausarbeitet. Ja, also dass da der erste Eindruck in China wahrscheinlich jetzt nicht davon betroffen wäre, aber in Korea sehr wohl.
Ja. Das war, wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken darf, das war auch in Zentralasien der Fall, dass es schon öfters vorgekommen ist, dass große Unternehmen dort auch interessanterweise mit Gmail-Accounts kommuniziert haben, was für uns als Europäer natürlich überraschend ist, aber dort die Normalität war.
Ja. Okay. Und sagen wir jetzt waren die Startups dort, hatten Erstkontakt. Wie wichtig ist es denn, dass man dann sich am Abend noch zusammensetzt? Also wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, die ich in Korea verbracht habe, am Abend sieht man immer eine Gruppe von Männern beim Soju trinken oder auch sonst was. Gibt es da eine Trennung von Arbeit und Privatsphäre und gilt das auch für unsere Startups? Ja, muss ich essen gehen? Soll ich essen gehen? Soll ich trinken gehen? Wie ist das?
Also grundsätzlich, ich sollte mal trinken und essen.
Das ist immer gut.
Mit dem koreanischen Bundespartner. Ansonsten, ich liebe koreanisches
Absolut.
Essen.
Absolut. Super. Brauchen wir mehr davon in Wien, gell?
Ja.
Ara, magst du vielleicht dazu kurz was sagen?
Ja. Als Arbeitnehmerin muss ich sagen, die meisten Koreaner genießen die Trinkabende auch nicht wirklich. Aber eine Einladung abzulehnen ist in der Regel nicht so einfach. Weil, wie schon erwähnt, herrscht in der koreanischen Arbeitswelt eine strenge Hierarchie. Und deswegen eine Einladung des Chefs abzulehnen ist sehr schwierig. Aber nicht nur das, sondern oft werden dann arbeitsbezogene Informationen dort ausgetauscht. Und deswegen, wenn man fällt, dann verpassen diejenigen die wichtigen Informationen. Jedoch, diese Kultur hat sich auch in den letzten 5-6 Jahren etwas geändert. Trotzdem, ja, ist das Geschäftsessen häufig immer noch sehr wichtig in der koreanischen Arbeitswelt.
Das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Also Geschäft geht in Korea auch durch den Magen. Wenn man zum Essen eingeladen wird, dann ist es natürlich sehr essentiell, dass man die Einladung auch annimmt und dann mitgeht. Und das können dann zum Teil sehr lange Abende werden. Aber das hat hier schon einen sehr hohen Stellenwert. Also Arbeit und Privatsphäre, vielleicht heute weniger als noch in der Vergangenheit, aber immerhin noch immer. Das verschmilzt hier und das ist eben so, dass dann am Abend mit Geschäftspartnern oder eben mit dem eigenen Unternehmen, dass man dann umfassend essen geht.
Ja, ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also besser die Einladung nicht ablehnen, wenn ihr eingeladen werdet von eurem Partner.
Und natürlich auch eine Chance, um zu sehen, wer der Chef ist, ne?
Genau.
Ob das die Person war, die mit euch verhandelt hat oder ob da jetzt wer anderer am Tisch sitzt und dann auch genau beobachten kann, wie die Hierarchien dann wirklich sind. Die sind wahrscheinlich in einem, ich kenne ja die Koreaner als sehr wirklich unternehmerisch gut ausgebildete, auch verhandlungstechnisch sehr gut ausgebildete Menschen, die natürlich da genau wissen, wie sie auch ihre eigenen Interessen durchbringen. Mhm. Und da hilft natürlich dann auch dieses Soziale, um da ein bisschen tiefer zu bohren.
Ja, und Soju ist auch gut. Okay, Genau. Aber weil wir jetzt eben kurz noch über Hierarchie und so weiter gesprochen haben und über Chefs und ihre Mitarbeiter. In Korea ist es ja ganz besonders mit dem Namen. Können Sie uns da kurz aufklären, was es damit auf sich hat, mit dem, also wie man die Leute in einer Firma richtig anspricht, mit den Vornamen, Nachnamen, also da ist ja einiges zu beachten.
In Korea gibt es nicht so viele Nachnamen, circa 550, aber die Hälfte der Bevölkerung heißt Kim, Lee, Park oder Choi. Und viele Koreaner verwenden einen englischen Spitznamen für die Kommunikation mit den Ausländern. Daher ist es wichtig, den Namen bitte gut zu studieren, denn am Schluss heißen viele James Kim oder Peter Lee und so weiter und so fort. Deswegen, wenn man jemanden später gut identifizieren kann, dann soll man wirklich den koreanischen Vornamen auch, also nicht merken, aber vielleicht die Lesung irgendwo notieren. Das wäre auch wichtig.
Ja, spannend, dass es nur 550 Nachnamen gibt.
Ja, und die Hälfte, genau, heißt Kim Lee Park Choi.
Ja, genau.
Das haben wir allein im Inntal, ne?
Ja,
im Oberinntal.
vielleicht nur noch ganz kurz, was interessant ist, auch der geschriebene Name, weil die Koreaner beim Schreiben immer den Nachnamen voransetzen und erst dann der Vorname kommt.
Genau, ja, genau. Das ist auch immer verwirrend für mich nach wie vor.
Wir haben kurz über das gesprochen, vielleicht kann man das noch ganz kurz ansprechen, die Übergabe von Visitenkarten und Ihr Stellenwert. Wir haben jetzt über die Namen gesprochen, aber vielleicht kann man das auch noch den Startups gleich mitgeben, nachdem das natürlich auch ein unglaublich wichtiges Thema ist in China, auch wenn das durch Weixing, WeChat jetzt ein bisschen aufgebrochen wird. Wie ist das in Korea?
Wir werden oft gefragt, was man so bei der Übergabe beachten muss, weil sie hätten in Büchern oder auf Webseiten so oder so gelesen. Ich muss sagen, früher war das sehr streng mit den Regeln, aber ist zum Glück nicht mehr so. Dennoch, wenn man höflich bleibt, schadet das nicht. Daher mit zwei Händen die Karte übergeben, das ist die fundamentale. Und wenn mehrere Teilnehmer, wenn es mehrere Teilnehmer sind, dann zuerst mit dem CEO oder dem höchstrangigen von den allen die Karten auszutauschen und mit einem leichten Nicken vielleicht, ja, das kommt auch gut an.
Mhm. Und generell hat man ja auch in Korea so die unterstützende Geste, oder? Also, dass man
genau, nur mit einer unterstützende Hand geht, Geste.
Genau, also immer versucht, mit zwei alles zu tun, was auch sehr höflich ist. Genau, jetzt haben wir schon vieles gehört, aber ich glaube, unsere Startups wird auch interessieren, wenn es ums Thema Verhandlungen geht. Wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich da streng sein, auf den Tisch hauen? Wahrscheinlich eher nicht, aber wie geht man da taktisch klug vor? Genau, dass man richtig verhandelt.
Also die Koreaner sind sehr geschickte Verhandler, muss man sagen. Ja. Es ist natürlich bei der Verhandlung sehr wichtig, dass man im Raum einmal denjenigen identifiziert, der da Ranghöchste ist. Das ist ganz klar. Diese Person zu kennen ist essentiell, weil das ist auch die Person, die im Endeffekt die Entscheidungen treffen wird und die, der sozusagen der ganze Informationsfluss dann auch zukommt. Und wenn ich diese Person mal identifiziert habe, ist es auch wichtig, also es ist bei der Verhandlung ist es wichtig, höflich zu bleiben, kontrolliert, also ein großer Gefühlsausbruch wäre eher kontraproduktiv. Und mir kommt vor, dass man bis zum Ende eigentlich sehr aufmerksam bleiben muss. Ja. Eine Taktik, die sehr beliebt ist und die man auch befolgen soll, ist, dass man eigentlich die koreanische Seite am besten im Unklaren darüber lässt, wann man denn abreist, weil die Koreaner die Tendenz haben, dass man die wichtigsten Verhandlungspunkte dann auf diesen letzten Tag setzt, damit weniger Drucksituation entsteht. Also da würde ich mich immer ein wenig bedeckt halten, wann ich abreise, weil dadurch werden diese Punkte natürlich früher thematisiert. Und was auch wichtig ist, ist dann auch der Vertragsabschluss. Also es sollte dann alles, wenn möglich, in Papierform vorliegen. Also man muss schon sehr darauf achten, dass der Vertrag in all seinen Details dann ausgehandelt und niedergeschrieben wird. Mit dem Handschlag funktioniert das in Korea eher weniger. Also man muss schon schauen, dass die essentiellen und wichtigen Sachen nicht nur so per Gentleman's Agreement vereinbart werden, sondern dass es wirklich am Papier steht.
Ja, ist auch spannend. Und hilft es, wenn man ein Gastgeschenk mitnimmt zu den Verhandlungen oder zu sonstigen Meetings? Hat man dann einen Bonus?
Ein kleines Geschenk ist immer nett angesehen und besonders Kleinigkeiten dann aus Österreich, das kann nur gut ankommen. Mannerschnitte oder Schokolade.
Mozartkugel.
Mozartkugel, genau.
Jetzt hätte ich noch eine Vergleichsfrage zu diesen Verhandlungssituationen. In China ist das relativ einfach, dass man weiß, wer der Redelsführer ist. Und zwar sitzt er immer gegenüber vom Ranghöchsten. Da gibt es dann rosa Schilder, wo das auf Englisch und also auf Pinyin und oder auf Englisch und auf chinesischer Schrift angebracht wird. Ist es auch so in Korea, dass man das weiß? Zum Beispiel, Philipp, wenn du wohin gehst, okay, das sind jetzt offizielle Termine, vielleicht jetzt nicht beruflich, also nicht schon beruflich, aber jetzt nicht von Unternehmensseite mit dem höchsten Entscheidungsträger, aber vielleicht das wäre auch noch ganz spannend zu hören. Bei mir war es so in China, ich wusste immer sofort, wer die höchste Person ist, weil die mir gegenüber gesessen ist.
Da mischt jetzt einer von den vorigen Punkten, den wir besprochen haben, rein, nämlich das mit den Visitenkarten. Die werden vor jedem Meeting natürlich ausgetauscht und angenommen. Und dann werden, also es ist üblich, dass man die Visitenkarten vor sich ausbreitet und diese auch bei der Übergabe zuerst studiert. Und das ist nicht nur eine symbolische Gestik, sondern da hat man dann auch wirklich die Gelegenheit zu sehen, okay, was hat der eigentlich für einen Rang vor mir? Wenn da auf der Visitenkarte der CEO draufsteht, dann weiß ich auch schon ganz genau, okay, das ist der Ranghöchste im Raum, der ist zu adressieren.
Mhm. Ja, nicht wegstecken. Ich glaube, das ist wieder eine Parallele zu China. Da hatte ich viele österreichische Unternehmen, die da von einem großen Staatsunternehmer eine Karte in die Hand gedrückt haben, bekommen haben und das dann einfach in die Brusttasche reingegeben haben.
Ja.
Das ist sicherlich nicht hilfreich, ja.
Wäre nicht gut, ja. Also das genaue Studieren von diesen Visitenkarten ist halt genau für diese Identifikation sehr wichtig. Vielleicht noch eine Ergänzung hierzu ist, wenn man die Karte empfangen hat, also auf keinen Fall knicken oder falten, und auf keinen Fall irgendwie draufschreiben, weil das ist dann wirklich sehr beleidigend.
Also draufschreiben ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der in China überhaupt kein Problem wäre. Aber in Korea, wie ihr sagt, ein großes Problem darstellen kann. Und auch in Österreich jetzt nicht wirklich problematisch wäre, weil man schreibt sich dann dazu, man hat mit der Person über das und das gesprochen.
Genau.
Wenn man das macht, dann bitte nicht vor den Leuten.
Ja, genau, später.
Ja, genau. Ja, okay, jetzt glaube ich, haben wir schon sehr viele Einblicke bekommen in die Do's and Don'ts und die koreanische Business Culture, die wirklich sehr komplex ist, auch mit ihrer Historie. Vielleicht könnt ihr uns noch kurz erklären, wie sich denn Südkorea so verändert hat und als Abschluss dann natürlich auch von jedem von euch die persönlichen Erfolgstipps für unsere Startups, was sie tun können, damit sie wirklich richtig erfolgreich werden in Korea.
Genau, und was mich dann auch noch super interessieren würde, ist, was immer gerne gesehen wird und was gar nicht gerne gesehen wird. Vielleicht könnt ihr die zwei Punkte auch noch in eure Antworten mit einfließen lassen.
Aber ja, wenn du vielleicht beschreibst, was gerne gesehen wird und was gar nicht gerne gesehen.
Von Koreanern wird es gern gesehen, wenn der Gast über das Land etwas weiß und ein paar Worte sprechen kann. Allein durch den Versuch, ein paar Worte zu sprechen, Sätze zu sprechen, kann eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden. Und das wäre eigentlich ein perfekter Smalltalk-Topic als Eisbrecher. Und wir haben vorhin schon diskutiert, ein kleines Geschenk kommt immer gut an. Und also wirklich Kleinigkeiten. Und was gar nicht gerne gesehen wird, ich würde sagen, Pünktlichkeit zählt hier auch. Deswegen mit der Dauer soll man großzügig einplanen. Und wenn ihr glaubt, ihr schafft nicht pünktlich, dann entscheidet euch bitte schnell und möglichst früher Bescheid geben. Das möchte ich betonen. Und noch ein Ding, mehr als zwei von euch nehmen an einem Meeting teil und dann kommt es natürlich vor, ihr müsst euch einander diskutieren, ne? Aber wenn ihr euch vorher kurz entschuldigt, macht das einen guten Eindruck, weil einige können sich in einer solchen Situation beiliegend fühlen, weil die verstehen kein Deutsch und die beiden sprechen einander was. Deswegen, ja, ein kleiner Unterschied macht einen großen große Unterschiede. Daher würde ich diese Punkte betonen.
Okay. Mhm. Ich habe als Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich so ein Korean Class 101 gemacht. Mhm. Und das sind zwei Dinge, aber wo ich dich auch noch fragen wollte. Das eine ist, auch wieder im Vergleich zu China, wo man sehr direkt fragt, Alter, wie viel machst, wie viel Geld verdienst du, wie viele Autos hast du, etc. etc. Wie ist das in Korea, vor allem wenn es um das Alter geht? Fragt man das nicht? Und das Zweite, was ich dich fragen wollte, was bei diesem Kurs bei mir aufgepoppt ist, ist, schreibe keine Namen in roter Schrift in Korea. und jetzt wollte ich wissen, ob meine Investition in diese Korean Class 101 eine gute war.
Beim ersten Punkt, also komischerweise fragt man wirklich ohne was hier nach dem Alter, weil gerade in Korea ist es wichtig gilt das Senioritätsprinzip. Daher muss man wissen, ob jemand älter oder jünger als ich bin und deswegen fragt man das direkt und wo man wohnt und dann kann man gleich per Googlen dann wissen, so ungefähr, was man verdient und so weiter. Daher also in dem Thema, direkt fragt man schon direkt solche Dinge. Und zum zweiten Punkt, genau, rote, in Namen, in was war das nochmal, sorry.
Rote Schrift, Namen nicht in roter Schrift schreiben soll.
Sagt man auch nicht wirklich, weil das bringt Unglück. Aus diesem Grunde. Okay. Deswegen schreibe ich eigentlich meinen Namen in Rot, das ist kein Problem.
Du hast keine Angst vor dem Unglück.
Okay.
Gut. Also zumindest 50% meiner Green Class 101 war erfolgreich.
Genau. Gar nicht so schlecht investiert worden.
Ja, stimmt. Ergänze ich noch schnell, weil du gesagt hast, Pünktlichkeit, Ara. Bitte unterschätzt nicht, wie lange man in Seoul braucht, um herumzufahren mit dem öffentlichen Verkehr. Also es ist Wahnsinn. Und meistens kann man mindestens 15 Minuten dazu rechnen, was einem Google sagt. Also das ist wirklich, da habe ich mich schon sehr oft vertan und musste auch schon oft sagen, dass ich mich verspäte. Besser 20 Minuten einrechnen. Seoul ist wirklich riesig. Mein persönlicher Erfolgstipp.
Nur ergänzend dazu, also mit Google Maps hier ist es natürlich etwas schwierig, weil nicht die volle Funktionsfähigkeit von Google Maps in Seoul verfügbar ist. Also es ist, wenn ihr in Korea vor allem in Seoul ein gutes Maps-Programm haben wollt, dann ist es immer gut, zum Beispiel in Kakao Maps zu investieren, weil die haben auch in Echtzeit die ganzen Bus-Ankunftszeiten und die ganzen Zeiten, wie lange man für den Transfer braucht etc. Also das ist aus meiner Sicht in Korea das bessere Planungsinstrument als Google, mit dem man nur eingeschränkt zwar die Buszeiten sehen kann, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, um die Spazierzeiten etc., da bleibt es auf der Strecke.
Mhm. Ja.
Diese Funktion wird auch auf Englisch angeboten, nicht wahr?
Mhm, genau.
Alles klar. Mhm.
Gut, dann haben wir noch eure zwei persönlichen Erfolgstipps für erfolgreiches Geschäfte machen in Korea, wenn ihr uns da noch eure zwei Tipps geben könntet, mhm, aus euren Erfahrungen heraus.
Kann ich beginnen?
Natürlich.
Wir haben schon mal diskutiert, aber bei wichtigen Verhandlungen ordnungshalber einen professionellen Übersetzer dabei zu haben, um etwaige Missverständnisse zu vermeiden und auch im Nachhinein dann eventuell schriftlich checken, weil es kam mal vor, dass österreichische Firmen gedacht haben, ihr Partner beherrschen Englisch, was in der Tat eigentlich nicht der Fall war. Und es im Endeffekt dann gewisse Missverständnisse gab, also einen Übersetzer dabei zu haben. Diesen Punkt möchte ich betonen. Und auch genügende Informationen vom potenziellen Partner, zum Beispiel Kurzprofil, inklusive finanzielle Lage und so weiter einzuholen, das ist auch ratsam, würde ich sagen.
Also, und da können Sie euch direkt anschreiben.
Genau, da können Sie uns letzten Punkt anschreiben, ja. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich der Ara da eigentlich vollinhaltlich zustimme. Was ich auch noch wichtig finde, ist eben, ihr habt jetzt das während diesem Podcast gehört, dass Höflichkeit eine sehr große Rolle spielt bei der Interaktion mit Koreanern. Ich lebe momentan nach dem Grundsatz, ich frage lieber einmal zu viel, als dass ich in irgendein Fettnäpfchen hineintrete. Also es hat niemand ein Problem damit, wenn man kurz fragt, ist es in Ordnung für Sie, wenn ich dies und das kurz tue oder wenn ich Ihnen hier das vielleicht per E-Mail zukommen lasse oder sonst irgendwas. Einfach nur, damit man gefragt hat und nicht aus Versehen in etwas hineinmarschiert, was man eigentlich gar nicht so gemeint hat.
Mhm. Ja, super. Okay, dann bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als vielen Dank zu sagen. Und ja, ich glaube, wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal nach Korea kommen.
Ja, ich zum ersten Mal.
Danke fürs Dabeisein.
Danke.
Danke euch.
Danke.
Das war die zweite Folge von Asia Expansion Explained zu Korea. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@jin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf jin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.